Vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Und ich will eingangs jetzt, da der Prozess begonnen hat, sagen, es ist die eine Sache ist, dass sich diese Kontrolle hier stundenlang hingezogen hat und das eine unfassbare Peinlichkeit ist, weil ja nun wirklich klar war, dass es einen großen Andrang geben würde, um wie viele Menschen zu kontrollieren sein würden. Vor allem ist es aber eine Zumutung für die Nebenklägerinnen und für die Betroffenen. Und das finde ich wirklich unfassbar. Ich musste in den letzten Tagen oft an den Februar dieses Jahres denken, als ich nämlich am 20. Februar in Halle, der Stadt, aus der ich komme und in der ich lebe, auf den Markt kam, hörte ich immer wieder eine Frage. Warum müssen wir hier eigentlich schon wieder stehen und schon wieder gedenken und trauern und Angst haben? Kein halbes Jahr nach dem Anschlag von Halle, dessen juristische Aufarbeitung ja heute beginnt, hatte sich wieder ein Akt rechten Terrors ereignet, der Menschen das Leben nahm und so viele traumatisierte. Und das führt ja unmittelbar zu der Frage, was sich eigentlich seit dem 9. Oktober 2019 politisch geändert hat. Und die bittere Wahrheit ist, außer dass endlich Polizei vor der Synagoge steht, staatlicherseits nichts. Und darüber will ich heute sprechen. Meine Arbeitsebene ist in weiten Teilen die des Landtags von Sachsen-Anhalt. Und wenn ich zurückschaue auf die letzten Monate, dann muss ich festhalten, dass wir eine Debatte führten nach dem Mord an Walter Lübcke. Wir führten nach dem Anschlag von Halle eine Debatte. Wir führten eine Debatte nach dem Anschlag von Hanau. Wir führten eine Debatte nach der Aufdeckung des militanten rechten Prepper-Netzwerkes. Und die Betroffenen der Anschläge und die Menschen, die auf extrem rechten Feindeslisten stehen, die können sich sicher sein, dass wir auch nach dem nächsten Anschlag eine Debatte führen werden. Sie können sich sicher sein, dass Rassismus und Antisemitismus gegeißelt werden. Sie können sich sicher sein, dass die demokratischen Fraktionen sich versichern, alles ganz, ganz schlimm zu finden und dass nun wirklich was passieren muss, worauf sie sich aber nicht verlassen können. Und das gehört zu den großen Fehlstellen von Aufarbeitung. Worauf sie sich nicht verlassen können, ist, dass irgendetwas am sicherheitsbehördlichen Umgang mit rechtem Terrorismus anders wäre. Worauf sie sich nicht verlassen können, ist, dass nie wieder von Dönermorden oder Ermittlungen in der Shisha-Bar-Szene die Rede sein wird. Worauf sie sich nicht verlassen können, ist, dass rechte, rassistische, antisemitische Straftaten mit größerem Interesse der Justiz begegnet würde. Wir haben in Sachsen-Anhalt eine unerträgliche Situation im Umgang mit rechten Straftaten. Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die Richtlinie, die das Justizministerium nach der Selbstenttarnung des NSU selbst erlassen hat, schlichtweg nicht eingehalten wird. Mal wird die Anklageschrift nachlässig erarbeitet und nur ein Teil der Tat kommt zur Anklage. Mal werden Fristen verstreichen gelassen. Mal wird vergessen, einen Dolmetscher für die migrantischen Opferzeugen zu organisieren. Mal kommt der Staatsanwalt einfach nicht. Rassismus und Antisemitismus als strafschärfende Momente werden viel zu selten als solche ausgearbeitet und belegt. Und ja, das ist ein grundsätzliches Problem in der Justiz und auch nicht nur in Sachsen-Anhalt. Aber auch hier geht mein Blick besonders wieder nach Halle, denn dort wird es sehr häufig und besonders deutlich sichtbar. Enthemmte Gewalt, wie beim Angriff der Aryans 2017 in Halle, werden als das Übliche bagatellisiert. Und die Möglichkeit der Ermittlungen, um Tatvorbereitung und gemeinschaftliche Absprachen zu belegen, nicht ausgeschöpft. Der Neonazi Sven Liebig kann immer wieder den öffentlichen Raum nutzen und für journalistisch Arbeitende, Beobachtende und politische Gegnerinnen zum nahezu rechtsfreien und schutzlosen Raum zu machen. Und er kann das nur, weil die Polizei die Beobachtenden nicht ausreichend schützt, weil die Polizei wiederholt nicht unterbindet, dass Beobachtende angegangen werden, dass sie beleidigt werden, dass sie verfolgt werden, dass sie attackiert werden. Und das ereignet sich in den letzten Wochen nach dem Anschlag von Halle immer und immer wieder. Es gibt immer wieder eine Reihe von Anzeigen wegen Beleidigungen und Angriffen gegen Liebig und seine Gefolgschaft. Und zugleich ist klar, dass bei den allermeisten der Anzeigen nichts rauskommen wird, weil sie wegen Geringfügigkeit oder angeblich fehlender Strafbarkeit eingestellt werden. Immer wieder werden die Beobachtenden zum Problem gemacht und es wird ihnen erklärt, dass sie ja schließlich nicht beobachten müssten und sie werden nicht geschützt. Und ich frage, wo ist denn hier die Konsequenz aus dem Anschlag von Halle? Ich sehe keine. Es gibt einen Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Halle. Er wird bestenfalls den Polizeieinsatz vom 9. Oktober aufarbeiten können und Fehler aufzeigen können. Nach der Tatmotivation des Täters und seiner Einbindung in antisemitische, rassistische, antifeministische und extrem rechte Netzwerke fragt er aber nicht. Das hat was mit der Anlage des Ausschusses und derjenigen, die ihn initiiert haben, zu tun. Es war die extrem rechte AfD, insbesondere um sich zu inszenieren. Dass aber auch sonst an keiner Stelle in diesem Landtag ernsthaft der Frage nachgegangen würde, welche Rolle rassistische, antisemitische und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Gesellschaft für die Entwicklung rechten Terrors und welche Rolle extrem rechte und rassistische Diskurse in der Mehrheitsgesellschaft für Täter wie denjenigen, der in Halle mordete, spielen, dass diese Fragen auch nirgendwo anders gestellt werden, das hat nicht nur mit dem parlamentarischen Arm des Rechtsterrorismus zu tun, sondern das hat etwas mit Verweigerungshaltung und Ignoranz zu tun. Genau die ist auch prägend für eine weitere Fehlstelle staatlicher Reaktion auf Anschläge wie die von Halle oder Hanau. Dass angesichts der Lehren aus den NSU-Untersuchungsausschüssen, angesichts von so vielen Fällen dokumentierter rassistischer Polizeipraxis, angesichts von nachgewiesener Informationsweitergabe von Polizisten an rechte Netzwerke und ja, auch nach 15 Jahren nicht aufgearbeiteten Tod von Uri Jallo, der Innenminister eine Untersuchung von Rassismus in der Polizei ablehnt und nicht notwendig findet, ist nicht weniger als ein Skandal, dass außer den Betroffenen, außer antifaschistischen Gruppen und außer der gesellschaftlichen Linken auch niemand wirkmächtig genau diese einfordern würde, ist ein nicht minder großer Skandal. Und wieder steht die Frage, was denn eigentlich noch passieren muss? Was muss denn eigentlich noch passieren, damit extrem rechte Netzwerke in der Polizei aufgedeckt und zerschlagen werden? Was muss noch passieren damit, und es ist ja kein Zufall, dass es insbesondere Frauen trifft, damit Women of Color und antifaschistisch engagierte Frauen darauf vertrauen können, dass Polizei sie schützt, statt damit rechnen zu müssen, von ihnen mit dem Tode bedroht zu werden? Was muss noch passieren, damit Betroffene, die auf Feindeslisten von Nazis stehen, darüber informiert und geschützt werden? Was muss denn eigentlich noch passieren, damit jüdische Gemeinden nicht länger horrende Ausgaben für ihre Sicherheitsmaßnahmen selbst tragen müssen? Was muss eigentlich noch passieren, damit Antisemitismus aufhört, immer nur das Problem der anderen zu sein? Und was muss noch passieren, damit die Schutzbedürfnisse von Betroffenen ernst genommen werden? Seit Jahren haben wir in Halle eine Moschee, die für die darin Betenden zu klein ist. Das führt dazu, dass die Menschen immer wieder draußen beten müssen. Im Jahr 2018 sind sie dabei beschossen worden. Seitdem und nicht erst seitdem sucht die Gemeinde händeringend nach einem größeren Objekt und fragt wirklich jeden dabei nach Unterstützung. Sie fragt die Stadt, sie fragt das Land, sie fragt die Polizei, sie fragt die Gesellschaft. Es gibt auch jetzt keine Lösung für dieses Problem. Wo ist denn da eine Konsequenz aus dem Anschlag von Halle? In der letzten Woche wurde der Verfassungsschutzbericht für Sachsen-Anhalt vorgestellt und der Chef des Verfassungsschutzes erklärte, dass der Täter von Halle natürlich ein Einzeltäter sei und sich alleine im Internet radikalisiert habe. Das ist die geballte Inkompetenz dieses sogenannten Frühwarnsystems in einen Satz gegossen. Der Untersuchungsausschuss wird der Frage der Netzwerke des Täters und der Wirkung von extrem rechten Foren und Inselforen nicht nachgehen, weil es nicht sein Auftrag ist. Der heute beginnende Prozess wird diese Fragen nur rudimentär betrachten, so steht es zu befürchten, und sehr wahrscheinlich wird der Täter als Einzeltäter gewertet werden. Und zugleich ist die sicherheitsbehördliche Vorstellung vom Einzeltäter eins der größten Probleme in der staatlichen Bekämpfung des Rechtsterrorismus, die wir haben. Der Begriff des Einzeltäters im Zusammenhang mit rechtem Terror muss endlich überwunden werden, um auch nur annähernd Gefahren richtig abbilden zu können. Die Frage, wie eigentlich Gefährdungsanalysen gestellt werden und was sie für die Praxis heißen, muss dringend auf den Prüfstand. Denn was nützt eine abstrakt, allgemein und überall als hoch eingeschätzte Gefährdungslageeinschätzung, wenn es zugleich zu keinerlei Konsequenzen in der Praxis führt? Dass die abstrakt hohe Gefährdungslage in Halle am 9. Oktober an Yom Kippur nicht dazu führte, dass die Polizei vor der Synagoge stand, das wissen wir. Und das mussten die Betenden in der Synagoge leidvoll erleben. Die Frage, wer wann worüber informiert war, was am 9. Oktober in der Synagoge stattfinden sollte, ist eine, die in dem Zusammenhang immer wieder diskutiert wird. Sie führt aber meines Erachtens vom viel größeren Problem weg. Denn Polizei stand nicht da, weil sie nicht wusste, dass Yom Kippur ist. Selbst wenn jedem einzelnen Polizisten bewusst gewesen wäre, dass Yom Kippur ist, hätte das nicht dazu geführt, dass Polizei vor der Synagoge steht. Das ist das Problem und darüber müssen wir reden. Die Attentate von Pittsburgh und Christchurch mussten als internationale Blaupause für rassistische und antisemitische Terrorakte der extremen Rechten verstanden werden. Alle Betroffenen wissen das. Und wussten das auch vor dem 9. Oktober. Ich habe in der bisherigen Arbeit des Untersuchungsausschusses nicht eine Person finden können, die mir hätte sagen können, an welcher Stelle und wie diese Anschläge in den Sicherheitsbehörden besprochen wurden und welche Ableitung für die Sicherheit jüdischer Gemeinden, für die Sicherheit von Moscheen oder anderer potenzieller Anschlagsziele getroffen wurden. Und auch hier, die bittere Wahrheit ist, es gab schlichtweg keine Ableitung. Und insofern sehe ich, was die staatliche Seite angeht, die nun wirklich in einer Bringschuld steht, tatsächlich wenige Momente der Aufarbeitung im politischen Bereich, aber ich sehe sehr, sehr viele Fehlstellen. Und solange das so ist, bleiben in der Tat die Gedenkminuten und empörten Debatten hohl, leer und heuchlerisch. Denn so wenig wie ein Antifaschismus, der nicht zu Antisemitismus auch außerhalb der extremen Rechten sagt, Antifaschismus ist, so wenig kann ein Staat behaupten, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Betroffene zu schützen, wenn nicht mal die einfachsten und auf der Hand liegendsten Schritte gegangen werden. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es in Halle wie auch hier in Magdeburg tatsächlich den Versuch gab und den erfolgreichen Versuch gibt, Gedenken mit Betroffenen zu organisieren und Betroffene sich selbst organisieren.